Wir beschäftigen uns noch mal ein bisschen mit der Offenbarung und mit den Tröstungen in den Bildern, also die Tröstungen als Bilder, die in diesem besonderen Buch am Ende der Bibel zu finden sind. Und eben, es geht bei den Gottesdiensten, die wir jetzt haben, nicht um alle Bilder, sie zu beschreiben und darüber zu reden, was da wohl gemeint sein könnte und wo es herkommt. Also nochmal, um das klarzustellen, ne? Ich finde das auch sehr interessant. Und wer dafür sich interessiert, gerne, macht das, betreibt das, forscht da in diesem Buch rum, was man alles entdecken kann. Wir können im Gottesdienst nicht immer alles erklären, deswegen beschränken wir uns immer auf so ein paar Schlaglichter, die euch hoffentlich inspirieren oder vielleicht sogar auch anregen, was wecken, um sich noch tiefer mit diesem spannenden Buch der Offenbarung zu beschäftigen. Wir haben den Fokus diesmal auf die Tröstungen gelegt. Sagen, dieses Buch der Offenbarung als ein seelsorgerliches Trostbuch für bedrängte Christen. Christus im Fokus. Nicht das Böse, nicht das Schwierige, nicht das, was alles vielleicht auf uns zukommt, sondern der, der oben drüber steht, der, der alles in seiner Hand hält. Der Auferstandene, das Lamm Gottes auf seinem Thron. Und dabei wird das Leben, unser Leben hier in unserem irdischen und auch vielleicht das Leid, was dieses Leben mit sich bringt, was wir an unterschiedlicher Stelle erfahren, was einfach dazugehört, es wird nicht irgendwie einfach nur unter den Teppich gekehrt oder verdrängt, sondern es wird in diesem Buch ernst genommen. Es kommt zur Sprache, in Bildern, in verschiedenen Formen, aber es wird von Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt, von Jesus Christus ernst genommen. Es schafft Hoffnung und es ruft uns zur Treue. Treue in unserem Alltag, Treue zu diesem Jesus, ihm nachzufolgen. Auch wenn es manchmal schwierig ist in dem Leben, in dem wir leben. Die Hoffnung nicht zu verlieren, unser Vertrauen ganz auf ihn zu setzen. Und genau an dieser Stelle machen wir heute weiter mit einem zweiten Bild. Im zweiten Bild im Sinne unserer Themenreihe, da gibt es noch mehr Bilder vorher. Wir springen in Kapitel 7 des Buches der Offenbarung und ich habe uns ein paar Verse 9 bis 17 mitgebracht. Die lese ich euch gerne vor und ihr dürft mitlesen. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, schreibt Johannes, der diese Vision hat. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbare Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte: Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich. Du weißt es. Da sagte er: Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ein interessanter Text, wo auch wieder ganz viel drin steckt. Und ich möchte mich auf drei Impulse aus diesem Text beschränken, drei Bilder, die hoffentlich Trost für uns mit sich bringen, die in diesem Text zu finden sind. Und das erste habe ich überschrieben mit: die große unzählbare Schar. Die Zukunft ist größer als die Gegenwart. Die große, unzählbare Schar, eine nicht zu zählende Menschenmenge, wurde hier übersetzt. Am Ende gibt es Gemeinschaft. Das ist doch schön, oder? Für manche von uns zumindest. Andere würden sagen, oh, ich wollte endlich mal meine Ruhe haben. Jetzt ist da auch wieder Gemeinschaft, so ein Mist. Aber es ist etwas Besonderes, es ist eine besondere Gemeinschaft, ein friedvolles Miteinander, was da beschrieben ist. In Vielfalt, in großer Vielfalt. Nationen, Stämme, Völker, Sprachen, Kulturen. Miteinander, die sich nicht unterscheiden. Eins, Einheit in der Vielfalt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in der Zeit, in der wir uns heute befinden, fand ich es irgendwie befreiend, dass da keine Sexualität aufgeführt wird. Weil man das Gefühl hat, der Begriff Vielfalt wird nur noch auf diesen einen Bereich beschränkt, wenn wir über diese Sachen reden. Und ich will gar nicht darüber diskutieren, ob es da Vielfalt gibt oder nicht, aber Vielfalt ist so viel mehr. Menschsein, Unterschiedlichkeit, Identität ist so viel mehr als Sexualität. Diesen Punkt wollte ich mal machen in der Zeit, in der wir heute leben. Einfach mal es auszusprechen, weil man oft das Gefühl hat, was so ein widerspiegelt, dass unsere Identität nur von diesem einen Thema abhängt. Und es gehört sicherlich dazu. Und ich fand es irgendwie tröstlich, dass es hier an dieser Stelle nicht die Rolle spielt. Weder positiv als auch negativ. Weder um zu sagen, es gibt nur das, oder um zu sagen, und das andere, es kommt einfach nicht vor. Wie schön. So, kurzes Statement von mir. Hier wird eine universale Gemeinschaft beschrieben. Nicht exklusiv, inklusiv. Voraussetzungen des irdischen Lebens spielen hier keine Rolle. Also wie viel die da standen, die vor dem Thron stehen, wie ihre Ausgangsbedingungen waren, wie viel finanzielle Mittel zur Verfügung standen, wie ihr Bildungsstand war, wo sie geopolitisch groß geworden sind. All diese Dinge, die in unserer Welt so wichtig sind und scheinbar so einen großen Unterschied machen, die so ins Gewicht fallen, spielen an dieser Stelle keine Rolle. Jetzt sind wir befinden uns in Butzbach, ja, in Deutschland, in einer Gemeinde, und wir haben es eigentlich gut. Ne? Wir würden vielleicht sogar manchmal sagen, auch schade eigentlich, dass das dann keine Rolle mehr spielt. Habe ich mich mein Leben lang abgeackert, dass es irgendwie auf meinem Konto gut aussieht, dass ich mein Häuschen baue, dass ich alles im Sicheren habe, dass alles irgendwie funktioniert. Und wir sind privilegiert, ihr Lieben, in der Welt, in der wir leben. Aber wie befreiend muss diese Botschaft für jemand sein, der das nicht ist? Wie befreiend muss diese Botschaft für jemand sein, der, wenn er sich vergleicht, mit anderen irgendwie gefühlt immer den Kürzeren zieht. Auch wenn er sich noch so anstrengt. Es geht hier um andere Werte. Nicht diese Werte von Leistung und menschlichem Erfolg und Wohlstand. Und all diese Dinge scheinen vor dem Thron Gottes mit dem Lamm in der Mitte nicht die entscheidende Rolle zu spielen. Die wirklich wichtigen Werte rücken in ein anderes Licht. Und mal ganz ehrlich, das ist auch so ein richtiger, dieses Bild, so ein richtiger, stellt euch das mal vor, das sind diese ganzen riesigen Mengen von Menschen, ganz unterschiedlich, unterschiedliche Hautfarben, so unterschiedlich groß, unterschiedlich klein, und alle haben so ein weißes Gewand an. Man würde doch sagen, wie langweilig in unserer heutigen Zeit, oder? Alle gleich angezogen, da fällt keiner auf. In einer Aufmerksamkeitsgesellschaft, wie die, in der wir leben, ist das doch fast ein Misserfolg, oder? Kann doch nicht sein. Alles gleich gemacht. Oh, wie langweilig. Man muss doch irgendwie rausstechen. Nein, das ist nicht so. Und es scheint in diesem Szenario überhaupt nicht langweilig zu sein. Ganz im Gegenteil. Es scheint irgendwie erfüllend zu sein. Jesus, als er auf der Erde lebte, hat auf dieses Szenario, was hier beschrieben wird in der Offenbarung, sogar schon hingewiesen. Er hat genau das beschrieben, und es steht in Matthäus 8, ich habe euch die Stelle mal mitgebracht. Sagt Jesus: Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur Jammern und Zähneknirschen. Er hat gesagt, die Völker werden kommen, sie werden alle an diesem Tisch sitzen. Das ist dieses Bild, von dem Jesus wusste, was er vor Augen hat, wo alle da sind. Das Reich Gottes, aus der Sicht des Reich Gottes, ist das, was da passiert, ein Erfolg. Und ich finde, wir müssen an dieser Stelle mal über Gut und Böse sprechen. Fällt mir nicht so leicht. Ja? Das ist echt so ein Ding, da kann man jetzt viel falsch machen. Ja? Da kann ich jetzt so in ein paar Fettnäpfchen treten. Aber ich habe letzte Woche zu meiner Predigt sehr viel positive Rückmeldung von euch bekommen, dass es irgendwie so ehrlich war und auch manche Gedanken mal ausgesprochen hat, die man vielleicht nicht so normalerweise ausspricht. Insofern bitte ich um eure Barmherzigkeit, falls ich irgendwie daneben liege mit meiner Formulierung. Was ich sagen möchte ist, wir leben in einer Zeit nach der Aufklärung. Und ich möchte auf keinen Fall die Aufklärung irgendwie in ein schlechtes Licht drücken. Ich finde, wir haben sehr viel gewonnen durch die Zeit der Aufklärung. Wenn man sich mal anguckt, wie mit Religion, wie mit Menschenrechten umgegangen wird in Ländern, wo die Aufklärung noch nicht angekommen ist, ihr braucht euch nur die Nachrichten angucken, Iran oder sonst irgendwo, dann wissen wir, wie viel Positives da drin steckt und wie gut das ist. Aber mit Blick auf unser Gottesbild, mit Blick auf die Art und Weise, wie wir mit biblischen Texten umgehen, mit Blick auf das, wie wir Gott in unser Leben reinnehmen oder besser gesagt, Gott in unsere Brille reinpacken, mit der wir unsere Zeit lesen, mit der wir was verstehen, dann ist da auch manchmal eine Gefahr dahinter. Und ich glaube, die größte Gefahr ist, dass wir die Dinge relativ machen. Dass wir anfangen, sowas zu sagen wie, naja, gut und böse, das sind doch zwei Seiten einer Medaille und das ist doch eher sowas im Auge des Betrachters. Musst du entscheiden, ob es jetzt gut oder böse ist. Ist es gut für dich, ist es nicht gut für dich? Es wird alles kritisch hinterfragt. Wir nehmen alles auseinander, bis vielleicht am Schluss gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Gibt es überhaupt noch Wahrheit? Kann man Wahrheit noch benennen? Oder ist alles relativ am Schluss? Das sind Dinge, die merken wir auch gerade, wenn wir einfach nur mal ganz säkular auf unsere Welt gucken, auch politisch auf unsere Welt gucken. Die Werte der Demokratie ist ein total wichtiger Wert. Aber wenn am Schluss alles verhandelbar ist und am Schluss einfach nur die Mehrheit entscheidet, was richtig und falsch ist, gibt es dann überhaupt noch richtig und falsch? Oder ist die Mehrheitsmeinung das, was zählt? Fragen, die man sich stellen muss. Ich finde Demokratie super. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir sie behalten. Aber wir brauchen einen guten Kompass, um Gut und Böse unterscheiden zu können. Wenn es nicht wirklich Hölle, Tod und Teufel, wenn es nicht wirklich die Verfallenheit des Menschen oder wie es in der katholischen Kirche heißt, die Erbsünde gibt, also das, was uns von Gott trennt, wenn es nicht wirklich ein Gericht gibt und ein am Schluss, wie man so schön sagt, drinnen und draußen, dann wird vieles relativ. Und eigentlich müsste man sagen, naja, brauche ich dann überhaupt den christlichen Glauben? Brauche ich dann Gnade? Biblisch gesehen ist Erlösung der Loskauf von der Macht des Bösen. Es ist die Befreiung von der Sünde, von dem, was uns von Gott trennt. Und ohne das Konzept von Gut und Böse ist Gott nur ein zahnloser Löwe. Johannes Hartl hat das so schön gesagt. Ist Gott ein zahnloser Löwe, dann ist das Christentum eine amputierte Religion oder einfach nur großes Geschwafel. Fand ich super. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann ist Jesus ja, ein Vorbild für ethisch, moralisch gutes Handeln. Und das war er, ohne Frage, gar keine Frage. Können wir uns dran orientieren. Und dann ist das Kreuz einfach nur ein Zeichen von Solidarität mit den Leidenden in dieser Welt. Und das ist es auch. Aber eben nicht nur. Da fehlt noch was. Das wäre viel zu wenig. Vor allen Dingen viel zu wenig, um sein Lebenskonzept auf dieses Pferd zu setzen. Und zu sagen, ich vertraue diesem Jesus, ich vertraue mein Leben Gott an und ich folge ihm nach, unabhängig der Umstände. Wenn Gott nicht auch Richter sein darf, wenn Gott nicht auch zornig sein darf auf das, was er sieht, dann ist dieser Gott Nicht der, der in der Bibel beschrieben wird. Und dann ist dieser Gott ein zahnloser Löwe. So wie im Zoo. Ja? Den guckst du an und freust dich dran und nimmst ein paar gute Sachen mit. Aber eigentlich hat er keine Auswirkung auf dein Leben. Und dieses Bild hier, was Jesus bringt mit, naja, es gibt die, die drin sind, die am Tisch sitzen, und es gibt die, die draußen sind, die nicht dabei sind. Ich glaube nicht, dass er damit Angst machen will. Also wir haben auch Zeiten erlebt, wo damit geschürt wurde. So sagen, bekehre dich, sonst kommst du in die Hölle. Können wir jetzt wohl diskutieren. Falsch ist die Aussage nicht, aber hilft sie wirklich? Hilft sie der Person, der du gegenüber bist, wenn du eigentlich was Gutes für sie willst? Nein, ich glaube, das ist nicht das Bild, was Jesus zeigt. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie Jesus durch die Welt gelaufen ist. Das ist nicht das, was Jesus den Menschen um die Ohren gehauen hat. Eher das zu sagen, pass auf, dass du dich nicht zu sicher fühlst. Im Sinne von, dass du glaubst, mit ethisch-moralischem Handeln aus deiner Leistung heraus könntest du es irgendwie von meinen Thron schaffen. Es braucht mehr. Das reicht nicht. Und das führt mich zum zweiten Gedanken. Gewaschen im Blut des Lammes. Die Identität eines gereinigten Lebens. Du kommst vor den Thron Gottes. Du bist Teil dieser großen, unzählbaren Schar mit den weißen Gewändern. Nicht, weil du irgendwas geleistet hast. Nicht, weil du irgendwas kannst. Nicht aus Status. All die Dinge, die unsere Identität manchmal so ausmachen oder uns beeinflussen, sondern nur aus Gnade. Allein aus Geschenk, weil dein Leben gereinigt wird. Nicht aus Leistung oder geistlicher Stärke, sondern nur durch Christus. Gewaschen im Blut, das ist eigentlich voll das paradoxe Bild. Habt ihr euch das mal vorgestellt? Also ich weiß nicht, wie ihr euch mit Blut auskennt, aber Blut ist alles andere als ein Reinigungsmittel. Mit Blut kannst du nichts sauber machen. Funktioniert einfach nicht. Ganz im Gegenteil. Ne? Blut hat Stoffe in sich wie Eiweiße und Fette und noch irgendwas auf meiner Liste stehen. Farbstoffe, all das ist im Blut drin und Blut macht dreckig. Blut bindet Schmutz, aber es löst keinen Schmutz. Kriegst du nichts sauber mit dem Blut. Ein paradoxes Bild, wo man eigentlich sagt, das funktioniert nicht, es geht nicht. Und das ist unser Problem. Unser Problem ist, dass wir diesen Schmutz an uns tragen und ihn nicht loskriegen. Jesaja, Stelle aus Jesaja, da kommt dieses Gewaschen des Blutes auch schon vor. Da sagt Gott durch den Propheten, der Herr sagt, kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns recht hat, ihr oder ich. Eure Verbrechen sind rot wie Blut und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle, wenn ihr mir nur gehorchen wolltet. Okay, Altes Testament, alter Bund. Es wird deutlich an so einer Stelle, wir kriegen es nicht hin. Es geht nicht. Es reicht nicht, dass was wir tun können. Unsere Leistung funktioniert nicht. Ich musste an ein Theater denken, was ich mal auf einer großen Konferenz gesehen habe. Wurde da auch ein Clip draus gemacht. Da ist jemand, der erzählt eine Geschichte und stellt das dann so ein bisschen persönlich noch dar. Und das ist die Geschichte, wo er erzählt, dass er als kleiner Junge von seinem Vater immer gesagt bekommen hat, in der Garage darfst du nicht spielen, weil da stehen die Ölfässer. Der war im Kfz-Handel unterwegs und er hatte das Altöl, das dreckige Öl von den Autos abgelassen und in Fässern gelagert. Und er hat ihm gesagt, diese Fässer sind tabu. Aber wie Kinder nun mal so sind, gerade dieser Reiz dessen, was man nicht darf, das zieht ja. Und dann geht er an diese Ölfässer ran und fasst rein und es fühlt sich gut an irgendwie. Ne? Also habt ihr schon mal so in Öl gefasst? Das ist schon schön, das ist so geschmeidig, so glitschig irgendwie, ist irgendwie nett. Und er fasst rein und dann zieht er die Hände raus und dann stellt er fest, Mist. Alles schwarz, dunkelbraun, rostbraun, wo Öl eben aussieht. Und dann fängt er an zu waschen, zu reiben und reibt sich ans T-Shirt und will es abwischen. Und alles wird nur noch dreckiger Und es wird immer dreckiger und immer dreckiger. Und je mehr er versucht, irgendwas zu machen, umso dreckiger wird er. Und dann rennt er zum Waschbecken und will es mit Wasser abwaschen und hält die Hände unter das Waschbecken und fängt an zu reiben und zu schmieren. Und am Schluss ist das ganze Waschbecken auch eingesaut. Aber das Öl ist immer noch dran. Weil Wasser und Öl sich nicht verbindet. Weil Wasser nicht ausreicht, um das Öl abzuwaschen. So gut Wasser für andere Sachen hilft, um es zu reinigen. Bei Öl hilft es nicht. Und dann kapituliert er als Kind. Und dann ruft er seinen Vater und schämt sich ohne Ende. Und merkt, hätte ich doch gehört, jetzt sitze ich im Dreck, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich schäme mich dafür. Und der Vater kommt und er sieht ihn. Und er holt Seife. Und er nimmt Seife mit dazu, zum Wasser. Und sie fangen an zu waschen. Und das Öl geht ab. Das ist ein bisschen genau dieses Bild, was uns hier beschrieben wird. Wir haben diesen Schmutz, diese Trennung, diese Trennung von Gott, das menschliche Versagen an uns dran. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine, die wir in unserer Welt ganz oft sehen, wir bekämpfen Gleiches mit Gleichem. Wir führen Kriege. Wir gehen mit Gewalt dran. Wir zeigen mit dem Finger auf die anderen und sagen, die sind viel schlimmer, dann ist es bei mir nicht so schlimm, oder? Kann Blut nicht mit Blut abwaschen. Nicht mit meinem und nicht mit einem von anderen. Es wird nicht sauer. Und die anderen versuchen es auf eine andere Art und Weise. Die versuchen halt besonders gut zu leben und gerecht zu sein und sozial zu leben. Und hey, es ist alles super. Wasser ist was Tolles, ja, um in dem Bild zu bleiben. Wasser ist was Gutes. Das brauchen wir. Das können wir anwenden. Und es ist total schön, wenn wir versuchen, moralisch, ethisch gut zu leben und gerecht zu sein. Aber es reicht nicht, um die Trennung von Gott abzuwaschen. Es reicht nicht, um das loszuwerden. Sondern es braucht noch was anderes. Es braucht einen anderen Stoff, den wir Menschen nicht bringen können. Aber den Jesus gebracht hat. Das Blut von Jesus. Sein stellvertretender Tod am Kreuz, sein Opfer für uns, ist die Seife, die uns reinwaschen kann. Ist die Seife, die die alte Befleckung, das alte Blut von uns runterwaschen kann, was an unseren Händen klebt. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, schreibt es der Schreiber des Hebräerbriefs und bringt es gut auf den Punkt. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist es, was diese große, unzählbare Schar erkannt, erfahren hat. Diese große, unzählbare Schar, das sind die, die durch die Bedrängnis gegangen sind, heißt es. Aber sie haben irgendwann kapituliert. Sie haben vielleicht gekämpft, sie haben was getan und sie sind nicht unbeschadet dadurch gekommen, wie dieser Junge mit den Ölhänden. Die sind nicht rein durch diese große Bedrängnis, durch dieses Leben, wie auch immer das ausgesehen hat. Ob das unser normales Leben ist, ob das schon die große Bedrängnis ist oder ob noch was Größeres kommt, sei mal dahingestellt. Wir kommen nicht unbefleckt durch dieses Leben hindurch. Wir brauchen diese Wäsche. Wir brauchen die Identität eines gereinigten Lebens. Und dann stehen wir vor dem Thron und dann können wir Gott dienen. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Und das ist keine billige Gnade. Das hat Jesus das Leben gekostet. Mit allem drum und dran. Und es war kein friedlicher Tod, wie man so schön sagt. Ist friedlich eingeschlafen. Nein. Er hat in diesem Moment am Kreuz alles durchlebt, was wir an Leid, an Schmerz, an Abgründen in diesem irdischen Leben haben. Wir brauchen diese Reinigung. Das ist entscheidend. Und jetzt kommen wir zum dritten Aspekt. Gott wischt alle Tränen ab. Unter Gottes Fürsorge vor seinem Thron. Ich lese uns nochmal diesen ganzen letzten Absatz. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in ihrer Mitte siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle Tränen abwischen. Spannend, ne? Da ist die ganze Schar der Engel mit dabei, so heißt es in diesem Text auch. Und Gott sagt nicht so, jetzt wischt er mal alle Tränen ab, sondern er selbst, Gott selbst, wischt jede einzelne Träne ab. Er wendet sich jedem einzelnen dieser Menschen, die vor ihm stehen, zu. Jeder steht unter seiner Fürsorge als ihr Hirte, der frisches Wasser bringt, der Versorgung bringt. Es wird keinen Mangel geben, kein Hunger, kein Durst, kein ausgezehrt sein unter der Gluthitze. Wo ist das? Vor dem Thron Gottes. Seinem Tempel sozusagen. Im Psalm heißt es, ein Tag bei dir, ein Tag im Vorhof deines Tempels ist besser als 1000 andere. Das hat der Psalmbeter schon erfahren, wie gut das tut, in Gottes Gegenwart zu sein. Der Thron, ja, er ist der Richterstuhl. Tatsächlich. Gott ist der, der am Schluss auf die Waage legt, um was es geht. Der am Schluss sagt, tut mir leid, wenn du mit diesem blutbeschmutzten Gewand deines Lebens hier rein willst, kommst du nicht rein. Ohne das Reingewaschene ist die Tür zu. Aber wenn du das zulässt, dann kannst du die volle Zuwendung, die volle Liebe Gottes erfahren. Die Tränen, sie stehen für Leid, für Wunden, für Missbrauch, für Hunger, Durst, Hitze, Enttäuschungen, Fragen, Zweifel, Angst, Verfolgung, Ausgrenzung, Verlust. Und dieses ganze Leid, dieser ganze Schmerz, er wird hier nicht übergangen von Gott. Ist doch alles gut jetzt, oder? Komm, abgewaschen, ist doch alles. Stell dich nicht so an. Ja? Wir haben es doch hingekriegt. Ganz im Gegenteil. Er nimmt das ernst. Jede einzelne dieser Tränen nimmt er ernst. Im Psalm 56, habe ich euch auch mitgebracht, heißt es, du weißt, wie oft ich umherirren musste. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle. Gott sammelt unsere Tränen in einem Krug. Sie sind ihm nicht egal, das ist nicht gleichgültig. Er nimmt all diese Tränen ernst, all diese Tränen unseres Lebens. Und die werden nicht einfach vor dem Thron dann irgendwie weggekippt und weggewischt, sondern sie werden geheilt in Gottes Gegenwart. Was ist der Trost in diesen drei Bildern? Oder irgendwie klingt das platt, wenn ich da jetzt drei Schlagworte vorlese. So, ja, das ist doch immer das Gleiche. Du bist nicht allein, du bist angenommen, dein Leid hat ein Ende. Ja, das ist der Trost, der in diesen Bildern steckt. Und es ist auch irgendwie immer wieder das Gleiche. Aber mein Gefühl ist, dass diese Bilder uns dahin führen sollen, die Dimension dahinter zu verstehen. Dass es eben nicht so ein billiger Spruch ist, ja, du bist nicht alleine, was man so sagt. Ja, das wird wieder gut. Ich bin da. So wie wir Menschen manchmal miteinander umgehen, weil unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen und schon gar nicht irgendwas ändern können an der Situation, in der wir sind. Und es ist gut, einander Beistand zu geben, einfach da zu sein. Aber das ist nicht das Bild, was von Jesus hier beschrieben wird, sondern das ist eine andere Dimension, die deutlich größer ist, weil er derjenige ist, der den Unterschied machen kann und weil er ihn schon längst gemacht hat. Ich habe letzte Woche gesagt, der Trost liegt in der Überlegenheit. Weil Christus überlegen ist. Weil er viel größer ist. Weil er die Seife ist für das Öl, das an unserem Leben klebt. Und das uns immer wieder irgendwie runterziehen möchte. Der Trost liegt darin, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Der Trost liegt nicht darin, alles zu relativieren und zu sagen, naja, komm, wird schon irgendwie. Der Trost liegt darin, sich auch der klaren Kante Gottes, der Wahrheit, die in Gottes Wort drinsteckt, auszusetzen. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, lasst Gott derjenige sein, der Wahrheit spricht. Es wird immer schwierig, wenn wir meinen, dass wir die Richter sind, die beurteilen, was gut und böse ist, bei anderen vor allen Dingen. Es lebt von der Beziehung zu Gott, der in unser Leben hineinsprechen kann. Geben wir ihm das Recht, in unser Leben reinzusprechen? Geben wir ihm das Recht, uns von oben bis unten beschmutzt im Badezimmer zu finden, wo wir alles eingesaut haben? Kapitulieren wir vor ihm und sagen, ich krieg's nicht hin, ich brauche deine Reinigung? Oder versuchen wir am Schluss doch in unseren Möglichkeiten alles wieder selbst hinzubiegen? Zum Abschluss habe ich uns noch einen Text mitgebracht aus dem Buch Jesaja. Da wird vorausgesagt, viele Bibelstellen beziehen sich, die wir in der Offenbarung finden, beziehen sich auf alttestamentliche Prophezeiungen. Ja, ist es hier auf dem Zionsberg, wird es geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Der Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. An jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Ich muss gestehen, als vorhin der Gottesdienst angefangen hat und wir davon gesungen haben, we are the light of the world, wir sind das Licht der Welt. Und auch dann im nächsten Lied, komm heute zum Vater und ich muss gestehen, ich stand da hinten und dachte mir, ich hoffe, vor dem Thron Gottes wird das anders sein. Bisschen überzeugender. Und ich verstehe es, dass wir vielleicht aus einer Woche kommen und es ist morgens und Januar, ne? Februar sind wir schon. Ist auch nicht meine Jahreszeit, wo ich von Energie übersprudel und das Gefühl habe, ich kann ja alles in Gang setzen oder wie auch immer. Und manchmal tut es auch gut, ich will das auch gerne, einfach mal zu sitzen, zur Ruhe zu kommen und auch sich zusingen zu lassen. Das hat alles seinen Wert. Aber die Anna hat das so schön erzählt. Ne? Andere Sachen begeistern uns ja auch. Andere Sachen bewegen uns auch, weil wir positive Erfahrungen damit machen. Woran liegt das manchmal, dass ich das Gefühl habe, es ist so alltäglich geworden. So, ja, es gehört halt so dazu, dass Jesus, dass Gott da ist und ja, wir kommen irgendwie klar. Ich lade uns ein, wir haben jetzt nochmal die Chance, es sacken zu lassen. Und den, um den es hier wirklich geht, der im Zentrum steht, Jesus Christus, vielleicht mal mit neuen Augen anzublicken. Mit einem Aspekt zu sehen, den wir vielleicht nicht immer vor Augen haben, weil es nur so gewöhnlich geworden ist, dass er für uns gestorben ist. Sondern einen Blick zu kriegen, der über allem besteht. Der Klarheit bringt. Das sind nicht meine Worte, die euch dabei helfen, sondern es ist die Begegnung mit ihm. Und er hat gesagt, ich bin da. Ich bin hier mitten unter euch. Ein Stück weit ist das ja schon Realität, was wir da hören. Wir können vor dem Thron Gottes stehen. Wir sind schon auch gereinigt, weil Jesus für uns schon das Opfer vollbracht hat und wir als Geheiligte, Gereinigte leben dürfen. Und wir dürfen einstimmen in diesen Lobpreis, der schon längst im Himmel ist. Und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, das in der Art, wie du es auf dem Herz hast. Ja, fühl dich nicht gezwungen, du musst nicht mit aller Gewalt aufstehen, wenn du das nicht auf dem Herz hast, ist alles gut, aber deck dir einfach, hier ist keiner im Raum und drück das aus, was dein Herz sagt. Und nimm dir diese Zeit des Lobpreises, um vor seinen Thron zu kommen. Um vielleicht auch die Tränen abwischen zu lassen. Um zu spüren, dass er dein Leben und dein Leid ernst nimmt. Um zu merken, dass es nicht darauf ankommt, dass du irgendwie heraussticht, dass du erfolgreich sein musst in deinem Leben, dass du irgendwelche Leistung bringen musst, sondern dass du eine Identität haben darfst, dem, wer du bist, weil Jesus sie dir gibt. Und dann lass die Freude in dich reinkommen, die vor dem Thron Gottes ist. Wir brauchen diese Hoffnung, wir brauchen diese Freude in unserem Herz, um in unserem Alltag treu mit diesem Jesus zu gehen und vielleicht auch das, was wir vorhin gesungen haben und gehört haben, anderen leidenschaftlich davon zu erzählen, wer dieser Jesus ist. Jesus, dir gebührt die Ehre. Ja, wir sind hier zusammen, weil wir dir die Ehre geben möchten. Dazu sind wir berufen. Und ich danke dir, dass so ein Gottesdienst so ein kleiner Vorgeschmack sein darf vor dem, was einmal kommen wird. Nicht, weil das Programm so toll ist, nicht, weil die Umstände so toll sind, sondern weil dein Reich in unserem Herz schon längst angefangen hat. Lass uns das bewusst werden. Lass es Auswirkungen haben auf unser ganzes Sein. Lass es unsere Identität bestimmen. Amen.